Wir waren in Vers 3, in Vers 4 eigentlich. Vers 4 Anfang, der Zweck dessen, das geschehen ist. Das Geschehene ist entscheidend für unser Siegesleben. Und in Vers 4 Anfang haben wir noch den Zweck erwähnt. Der Gerechtfertigte oder dem Gerechtfertigten ist es jetzt möglich, in der Gerechtigkeit zu leben. Was sagt Paulus hier eigentlich, damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde? Ich denke, Luther übersetzt die Gerechtigkeit, ja, des Gesetzes, was nicht ganz abwegig ist. Es gibt verschiedene Formen dieses Wortes in verschiedenen Zusammenhängen und es lohnt sich, die Unterschiede dieser Formen zu beachten, aber zum Teil fließen sie ineinander, sodass die Übersetzung Gerechtigkeit nicht ganz verkehrt ist. Ich denke, das Gerechte wäre noch etwas genauer. Das weist eher darauf hin, dass es etwas gibt, das das Gesetz als solches darstellt. Denn in Vers 4 geht es nicht darum, dass Paulus den Gerechten wieder neu unter das mosaische Gesetz stellen möchte. Das sei ferne, das verneint er ja ausdrücklich. Was will er denn hier gesagt haben, damit er sich nicht widerspricht, denn das tut er nicht. Gegenstand dieser Aussage ist hier das Gerechte und dieses Gerechte ist die Mitte des Gesetzes. Es geht hier nicht um einzelne Gebote, sondern um das gesamte Richtige, das Gott mit dem gesamten Gesetz erreichen wollte. Was ist das eine Ziel, das Gott mit der gesamten Tora, mit der gesamten Weisung erreichen wollte? Oder, ja, es muss ich unterscheiden, das, was er mit dem Gesetz erreichen wollte, war Sündenerkenntnis. Aber dieses geht noch einen Schritt weiter. Was ist eigentlich die Forderung Gottes? So sollten wir sagen. Was ist die eigentliche Forderung Gottes, wenn Gott so viele Gebote erlässt? Die eigentliche Forderung ist das erste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Kraft und keine anderen Götter neben mir haben. Liebe zu Gott ist das, was Gott eigentlich will. Dies ist das Gerechte, das Gott forderte. Und dieses soll über das Evangelium jetzt möglich gemacht sein, gemacht werden. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er es sich leistet, gegen seinen Sohn zu sein, den er liebt. Gott gibt seinen geliebten Sohn hin, ist gegen ihn, stäubt ihn, richtet ihn, stellt ihn unter den Fluch aus Liebe zu uns, damit wir neu ihn liebten. Das ist Evangelium. Gott beeindrucken wir nicht durch das Einhalten verschiedener Vorschriften. Gott beeindrucken wir, wenn wir ihn lieben und aus Liebe alles das tun, wo wir merken, das würde ihm wohlgefallen, sei es im Gesetz Moses oder sonst. Das ist eine ganz andere Blickrichtung, eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Möglichkeit. Die Aussage, das Prädikat lautet weiter, in uns erfüllt würde. Gegenstand des Satzes ist das Gerechte. Aussage oder Prädikat über dieses Substantiv ist, in uns erfüllt würde. Und diese Formulierung darf nicht zu stark anders lauten. In Substanz
Im Eigentlichen muss sie so gewahrt bleiben. Kontrollieren Sie Übersetzung. Es geht um den Passiv, nicht um den Aktiv. Hier ist kein Aktiv, hier ist Passiv. Hier arbeiten nicht wir in erster Linie in diesem Prädikat. Hier arbeitet ein anderer. Damit in uns erfüllt würde, durch das Wirken eines anderen für uns und in uns und mit uns. Und dann heißt es erfüllt. Da öffnen sich uns Panoramen und Avenuen der Möglichkeiten, Gott wohlzugefallen. Es darf jetzt geschehen. Es ist möglich, das Gerechte zu tun, das heißt Gott wirklich zu lieben von ganzem Herzen. Denn diese Liebe Gottes wird ganz zu Anfang des neuen Lebensabschnittes ausgegossen, Kapitel 5, Vers 5, in unseren Herzen. Nicht in unsere Herzen. Wie steht es in Ihrer Bibel? Wenn es unsere Herzen heißt, ist es nicht Bibelwort. Dativ, nicht Akkusativ. Auch das ist wichtig. Warum? Ganz einfach und sehr schön. Gott kommt in unser Herz hinein und innerhalb unseres Wesens gießt er sich selbst aus. Nicht bleibt er in den gewissen Entfernungen wie ein spanischer Krug, gießt er dann so den göttlichen Wein in uns hinein. Ja? Er gießt in unseren Herzen seine eigene Liebe aus, mit sich selbst, gibt uns, teilt uns sich ganz mit. Und die Voraussetzung noch einmal, Vers 3. Aufgrund wovon kann das geschehen, dass das Gerechte, die Mitte, die Liebe, das im Gesetz gefordert, in uns erfüllt werden? Aufgrund von Vers 3. Damit, das soll nicht vergessen werden, erst wenn die Sünde gerichtet ist, kann dieses möglich sein. Zweite Möglichkeit, zweites Entscheidende, Entschuldigung, Vers 4 jetzt, 4 bis 10. Erster Kurzabschnitt 1 bis 4 Anfang. Entscheidend ist, was gewesen ist oder was geschehen ist. Jetzt. Entscheidend ist ebenfalls, was jetzt geschieht. Und das wird besprochen in Versen 4 bis 10. Auch dieses will ich jetzt ein wenig aufteilen. Zuerst Vers 4. Das, was geschehen soll, was jetzt geschehen soll, das ist entscheidend. Die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Sehr schwer zu verstehen. Leider will man das Wort Fleisch vermeiden. Man meint, wir verstünden das nicht. Das mag sein. Aber da hat Wilhelm Busch einmal eine Lektion gelernt. Da merkt er, dass die Fußballer ein ganz anderes Vokabular haben. Der Journalist berichtet von einem Fußballspiel und da gibt es allerlei merkwürdige Wörter wie Goal und so weiter, Foul. Ja, was soll das alles? Ja, sagt der Journalist, wer sich für Fußball interessiert, der lernt diese Ausdrücke. Oho, denkt Wilhelm Busch. Genau. Wer sich interessiert. Und wer sich für Gott interessiert, der interessiert sich für seine Sprache. Ja, wunderbar. Martin Lloyd-Jones, der von Herrn reichlich gebrauchte Verkündiger des Evangeliums aus kurzer Zeit in London, sagt, es gibt einfach Ausdrücke im Evangelium, im Wort Gottes, die kann man nicht einfach, man kann nicht erwarten, dass der allgemeine Mensch die versteht. Wer versteht denn schon Heiligung? Ja. Wer versteht denn schon Rechtfertigung? Aber das sind Heilsbegriffe, das sind Gottesbegriffe. Wer versteht denn überhaupt Gott? Ja. Da fragt jemand, ich glaube, es war in einem Gespräch vor vielen Jahren, was ist denn Gott? Ist das eine Kuh? In Deutschland. Ja. Oder ich komme in ein Gespräch in meiner ersten Evangelisation in Deutschland. Da hat jemand, ein feiner Christ, der den Herrn liebt, einen anderen mitgebracht, der keine Ahnung vom Evangelium hat, bei den Freidenkern aufgewachsen. Inmitten von einem Ort, wo es viele Christen hatte. Keine Ahnung vom Evangelium. Aber der war bereit, auf die Botschaft zu reagieren, und derselbe Bruder brachte ihn zu mir. Wir haben jetzt 2 Stunden lang gesprochen. Bevor die 2 Stunden auf waren, war er ein Kind Gottes. Aber es brauchte lange. Und dann habe ich von Johannes 3 gesprochen, damit Mose, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht und so weiter, habe von Israel gesprochen, habe weit ausgeholt. Mit einmal sagte, ich weiß, Herr Janssen, Sie verstehen das, Sie wissen, was das ist, aber ich weiß nicht. Was ist Israel? Ja. Wir können nicht umhin. Wir können nicht immer so übersetzen, dass jeder, der die Bibel in die Hand bekommt, jetzt gleich alles versteht. Und wir dürfen es auch nicht. Wir dürfen es auch nicht. Es muss einiges schon dem Gottesdienst und der Verkündigung und der Exegese überlassen werden. Der Übersetzer darf uns nicht alles abnehmen. Einiges muss zusätzlich erklärt werden. Und das Beste ist immer noch, dass wir das Wort Fleisch belassen. Sonst sind wir nicht mehr imstande, wirklich zu studieren. Dann sehen wir nicht immer die Verbindung der, obwohl es nicht ganz klar ist. Aber steht es irgendwo in der Bibel, dass Gott uns alle Arbeit abnehmen wollte? Ich denke, er ist schon ein Gott, der daran interessiert ist, dass wir das Arbeiten tüchtig lernen, ja? Für Faulenzen hat Gott kein Interesse. Also ein Ruf an alle Übersetzer, geben wir Christen eine Gelegenheit, ein bisschen zu arbeiten. Ja. Fleisch ist ein wichtiger Ausdruck und es lohnt sich einmal, ihm nachzugehen in einer guten Konkordanz. Denn er wird vielseitig gebraucht. Manchmal ist es wirklich Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch vielleicht. Manchmal etwas ganz anderes. Aber es ist nicht notwendigerweise unsere böse Natur oder unsere eigene Natur, eine irreleitende Übersetzung, sehr oft. Fleisch ist nicht einmal Sünde. Genauso wie eine Blume nicht Sünde ist. Aber wenn wir die Blume mehr lieben als Gott, dann ist diese Liebe zur Blume Sünde. Und wenn wir das diesseitige, Fleisch ist mein diesseitiges körperliches Leben, diese Dynamik, die mich treibt, die Dynamik vom Leiblichen her, Fleisch ist auch nicht gleich Leib. Fleisch liegt in der Nähe von Seele. Aber jetzt bin ich in der Dogmatik, ich muss nicht zu weit ausholen. Fleisch, das möchte ich betonen, ist an und für sich etwas Gutes. Hüten wir uns, immer wieder das Böse bei Fleisch zu denken, auch wenn Paulus diesen Begriff gebraucht. Sondern es ist eher so, Fleisch erinnert an die Diesseitigkeit. Herbert Janssen lebt mit seinem Leib in einer materiellen, sichtbaren, greifbaren Welt. Und fleischlich zu sein, heißt, die Gedanken sind bei dem Tangenten, bei dem Greifbaren. Und das ist Sünde. Fleischlich zu sein, heißt, diesseits orientiert, gebannt zu sein. Und das ist gegen das erste Gebot. Das ist nach Römer 1, sie liebten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Und sie und ich sind schuldig dieser Sünde, allzu oft. Und übrigens, das geschieht auch im Gemeindeleben, in Missionstätigkeit. Interessant ist das Vokabular, die Ausdrücke, die man in der Mission, Evangelisation, Gemeindearbeit gebraucht. Da lerne ich jemanden kennen, fragt man natürlich naturgemäß, was machen Sie denn? Ja, ich gründe Gemeinden. Oder ich tue dies und das, Radiotechniker. Merken Sie, was geschieht? Unsere Sprache hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt in Bezug auf die Missionstätigkeit. Wir drücken Reich Gottes Tätigkeit aus mit diesseitigen Ausdrücken. Während Paulus und die Apostel und die neutestamentlichen Christen von innen herkommen, die sprechen vom Evangelium, von Liebe, von verlorenen Menschen, die es gilt zu erreichen und so weiter und so weiter. Ja, wir sind mit einem Team auf die Straße gegangen. Was sagt Lukas? Sie gingen überall hin und erzählten das Evangelium. Das ist anders. Sie müssen kein Team haben. Sie können sich sehr gut in einem Team verstecken. Und dann hat das Team das getan, ja? Das ist dann viel leichter, als einmal ganz allein und sich auf die Straße zu gehen, sich zu exponieren, ja? Man kann auch so fleischlich sein. Das heißt, dass der äußere Aspekt kommt in den Vordergrund. Die Form wird wichtiger als der Inhalt. Das können Sie weiterdenken, ja? Fleischlich, nicht nach dem Fleisch, dem Äußeren, dem Diesseitigen nachleben, sondern nach dem Geist. Aber jetzt müssen wir weiterlesen, um das mitzukriegen, was er meint. Die Richtung, 5-7. Denn die, die nach dem Fleisch sind, nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Fleisch sind, das kommt vor dem Wandeln. 5 ist Begründung für Vers 4. Die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Gesetz sind, richten die Gedanken, ich füge jetzt hinzu, auf das, das des Geistes ist. Eine Reihenfolge. Man ist des Fleisches, man denkt fleischlich, und dann kommt Vers 4, man wandelt nach dem Fleisch. Sein, Denken, Handeln. Wo beginnen wir jetzt, um gesund zu werden? Beim Sein, bei der Ausrichtung. Wo lebe ich? Was interessiert mich? Was band mich? Ja. Wo bin ich? Ja. Wo halte ich mich auf? Sie müssen keine Bibelstunde besuchen. Aber Sie sollten mit anderen Christen die Bibel lesen. Wo immer das geschieht, in welcher Form auch. Wenn es in einer Bibelstunde geschieht, dürfen Sie es dort tun. Aber es ist kein Gesetz, dass Sie Bibelstunde, diese Form, besuchen müssen. Wo sind Sie? In den Aktivitäten der Gemeinde oder im Wort Gottes? Kommen Sie aus der Gemeinschaft mit dem Herrn? Jakob Kröker, einer der letzten Nummern, glaube ich, ist es, von Fest und Treu. Vorne, in diesem Vorwort, in diesem ersten Wort. Gute Worte über Jakob Kröker, von ihm. Ja. Wer Gott dienen will, muss von Gott herkommen. Ja, wunderbar. Meine lieben Geschwister, leben wir mit dem Herrn. Leben wir mit ihm. Auch stille Zeit kann fleischlich sein. Eine Form, eine Äußerlichkeit. Dann hat man sie verpasst oder es ging nicht. Und dann hat man schlechtes Gewissen. Das ist das schlechte Gewissen, eventuell, muss nicht sein, aber es kann das schlechte Gewissen eines unreifen Christen sein, der nach dem Gesetz lebt, nach Vorschriften. Aber um in der Gegenwart Gottes zu leben, müssen sie stille Zeiten haben. Und das geschieht nicht in 5 Minuten nur. Das heißt nicht, dass es ab und zu Tage gibt, wo das nur 5 Minuten sein werden. Betonen wir das Eigentliche. Sie brauchen grundsätzlich Stille in der Nähe des Herrn, in seinem Wort. Mein Vater sagt, es braucht Zeit, mit Gott zu sein. Es braucht Zeit. Und einige von uns werden unsere beweglichen Zeit lernen müssen, beweglich zu sein. Die Zeiten ausnutzen, die der Herr uns gibt. Die der Herr uns gibt. Leben Sie auf engem Raum mit jemandem? Suchen Sie, wann Sie allein sind, ja? Wo immer. Nutzen Sie die Zeiten aus. Haben Sie vielleicht Wort Gottes bei sich? Repetieren Sie, damit Sie stets an Gott denken können. Haben Sie den Kanadier kennengelernt, der hier war vor einigen Tagen, bis gestern? Moment mal, heute ist Samstag, ja, bis gestern. Hat einen blinden Neffen, der mit ihm wohnt, für den er sorgt, und sehr, sehr schwerhörig. Jetzt stellen Sie sich die Kommunikationsschwierigkeiten vor. Aber er kann sich mit ihm verständigen. Und dann ruft er an einem Tag, Timothy, liebst du Gott? Ja, sagt er, ich liebe Gott. Wie weißt du, dass du Gott liebst? Ich denke immer an ihn. Und dann sagte er, ich habe Theologen gelesen, ich habe Whitfield gelesen, ich habe denen gelesen, ich habe den gelesen, aber nie so einen tiefen Gedanken gelesen wie der. Ich denke immer an ihn. Tatsächlich, das ist Liebe. Wie merken Sie, dass ein junger Mann ein junges Mädchen verliebt ist? Genau so. Ja. Da sitzt er so am Tisch, na, denkt die Mutter schon, was ist jetzt geschehen? Ja. Gedanken sind woanders. Ja. Wunderbar, wenn die Gedanken beim Herrn sind. Wunderbar, solche Leute zu treffen. Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Die Gedanken sind beim Herrn. Tag aus, Tag ein, wo immer. Jetzt gerade, während Herbert Janssen spricht. Alles darf dann sofort ins Gespräch mit dem Herrn genommen werden. Die Gedanken, man muss ausgerichtet sein auf den Herrn. Man muss werden, man muss ein Sein bekommen. Und dann sind die Gedanken geprägt und gehen die Gedanken in eine Richtung. Und die Gedanken ziehen bekanntlich die Muskeln mit, ja? Und so wird getan. Und so wird eine Richtung eingeschlagen. Und wenn wir geistlich sind und denken, dann handeln wir geistlich nach dem Geist. Aber jetzt erklärt Paulus und sagt, was des Geistes ist. Ein sehr interessanter Ausdruck. Was ist des Geistes? Hier haben wir den possessiven Genitiv. Das heißt, was besitzt der Geist? Was hat er, ist die Frage. Und wir sollten uns mit dem befassen, sagt Paulus, was dem Geist gehört, was aus ihm kommt, was ihn interessiert, was er hat, womit er umgeht und so weiter. Darf ich eine kurze Liste geben? Das Wort Gottes ist des Geistes. Jesus ist des Geistes. Der Vater ist des Geistes. Die Sache Gottes, die Reich Gottes Arbeit ist des Geistes. Die Gemeinde Jesu ist des Geistes. Jetzt können Sie die Liste verlängern. Wer sich mit dem beschäftigt, der darf mit Sieg rechnen. Wofür hat er sonst noch Zeit, ja? Und was ist schließlich Sünde? Dem Nachgehen eines Interesses. Eines falschen Interesses. Und wenn das falsche Interesse nicht da ist, sondern ein gutes Interesse ist da, dann ist es viel schwerer zu sündigen. Viel schwerer. Ja. Ich bin schon beschlagnahmt. Kommt die Einladung. Keine Zeit, entschuldigen Sie. Ja. Nein, keine Entschuldigung. Auch nicht einmal auf Wiedersehen. Auf nimmermehr sehen. Ja. Fliehen. Und wenn man wegläuft von der Sünde, wo geht es dann immer hin? Es gibt nur eine Richtung. Wer von der Sünde wegläuft, der läuft zu Jesus, nicht wahr? Die zwei liegen in entgegengesetzter Richtung. Ja. Und wer zu Jesus läuft, der läuft immer weg von der Sünde. Ja. Die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die nach dem Geist sind, auf das, das des Geistes ist, die Einflussquelle bestimmt, die Denkweise und Gedanken und das Handeln. Vers 6 und 7, Gedanken bringen Frucht, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, Klammer auf, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede, Klammer zu, Komma, weil, Vers 7, nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Vers 7, etwas Sprachliches, Exegetisches zuerst, damit wir klar sind, klarkommen. Vers 7 ist die Begründung für Anfang Vers 6, nicht für Ende Vers 6. Vers 7 bezieht sich auf den ersten Teil von Vers 6 und der zweite Teil ist eine hineingeschobene Klammer. Das heißt, wir lesen so, die Gesinnung des Fleisches ist tot, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig. Aha. Das Gesetz Gottes ist als für den Christen wichtig. Um geistlich zu sein, muss man gesetzlich sein, sagt Paulus. Was meint er? Gesetz ist hier Wort Gottes, Weisung, Torah, Paulus denkt Hebräisch. Psalm 1, ja. Wir lernen es gern auswendig, nehmen es als neutestamentliches Wort und zurecht. Wohl dem, der nicht wandelt dort, sondern hier, in der Weisung Gottes Tag und Nacht murmelnd nachdenkt. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das Fleisch ist. Aber die, die nach dem Geist sind, aha, ja. Gut, Herr, wunderbar. Auf das, das des Geistes ist, ja. Murmelnd nachdenkt. Tag und Nacht, ja. Er lebt im Wort Gottes. Da sage ich zu einem Bruder, der Verantwortung hat in einer Gemeinde, aber tut sich sehr schwer und er macht auch manches Schlechtes. Ich sage ihm, Bruder, du musst im Wort Gottes gegründet sein. Und dann kann ich fast meinen Augen nicht, Ohren nicht glauben, was ich dann höre. Du erwartest zu viel von mir. Und er ist Ältester? Ältester in einer Gemeinde? Ich erwarte zu viel. Jeder Christ muss im Wort Gottes gewurzelt sein. Psalm 1. Und Psalm 92, glaube ich, ist es, gepflanzt im Hause Gottes. Und er wächst wie eine Palme im Libanon. Und die Grünen noch im Alter, weil sie Saft haben. Warum haben sie Saft? In der Rinde. Die kommt vom Boden und durch die Sonne, über die Blätter. Der ist in Verbindung mit Kraftquellen. Ja. Gewurzelt, gegründet im Wort Gottes. Und dann kommt heraus, und wenn mal, da haben wir ein schönes Beispiel in Epheser 3, gewurzelt und gegründet in der Liebe. Wer im Wort Gottes gegründet und gewurzelt ist, was geschieht? Ich komme von der Landwirtschaft, von der Natur. Im Winter gibt's dann Holz zu hacken für den Ofen. Dann gehe ich in den Wald und hacke Holz. Wenn die Axt an uns gelegt wird, jemand verletzt uns, das Schwert, das Messer, was kommt raus? Ein Funke oder Saft? Das kann Tränen hervorrufen, nicht wahr? Jeder von uns hat Funken in sich. Jeder von uns ist hart. Aber Gott hat versprochen, uns ein weiches Herz zu geben. Und es braucht manchmal viele Schläge, um dieses Herz weich zu machen. Das ist jetzt ein anderes Bild. Ich weiche ab von Hesekiel 36. Aber wenn wir gewurzelt sind in der Liebe, im Wort Gottes, im Heiligen Geist, im Herrn Jesus, dann sind die Rinden unser Äußeres, unsere Begegnungsstätte, die Begegnungspunkte mit anderen Leuten. Dann kann dort leichter Liebe hervorgießen. Einfach so quellen, ja? Quillen, Entschuldigung, ja? So wie im Osten Kanadas und Quebec und so weiter oder im Osten der Vereinigten Staaten die Ahornbäume im Frühling Ahornsirup liefern, ja? Die Axt, schöner Saft. Wir müssen weiter. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Tod der Beziehungen, Tod der Ehe, Tod der Familie, Tod der Gemeinde, Tod des Gewissens, Tod des geistlichen Lebens, Vers 12 und 13. Weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Brüder, haben wir es gehört, Schwestern auch. Mein Fleisch ist Feindschaft gegen Gott, ist gegen Gott, rebelliert. Kapitel 7, Paulus hat es erlebt. Feindschaft gegen Gott, denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig. Denn sie vermag es gar nicht zu sein, unmöglich. Was dem Gesetz unmöglich war, wegen des Fleisches, weil es schwach war, das tat Gott und tut Gott in uns. Und dann komme ich zum Herrn und sage, ich kann nicht lieben. Wusste ich, Herbert, wusste ich. Ich wollte dir das nur für dich klar werden lassen. Ja, es ist klar. Aber du kannst lieben, Herr. Ja. Einige Verse aus Kolosser und Philippa, um dieses noch zu beleuchten. Ja. Die Gedanken bringen Frucht. Zuerst Philippa, habe ich nicht hier, Entschuldigung. Aber ich gebe den Text, Philippa 4, 8 und 9. Man sollte sich diese Verse vorhalten. 8 und 9, Philippa 4, Gedanken bringen Frucht. Sehr wichtig für unsere heutige Zeit, wo wir wieder einen Kulturkampf haben. Aber dann Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, so sucht das, das droben ist, wo Christus ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Eure Gedanken seien auf das gerichtet, das droben ist, nicht auf das, das auf der Erde ist. Aber wenn man die himmlische Perspektive hat, dann sieht man das Irdische mit ganz anderen Augen, dann sieht man auch das Feld, das reif zur Ernte ist, Johannes 4. Denn ihr starbet, und euer Leben ist verborgen worden mit Christus in Gott, verborgen worden mit Christus in Gott. Lasst also unsere Gedanken dort sein. Und das Dritte in diesem kurzen Abschnitt, was jetzt geschieht, ist wichtig. Auf den Wohnort kommt es an, das sagt Paulus jetzt deutlich, Vers 8, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Wer sind das? Römer 7, Vers 5, das sind alle Nichtchristen, alle. Kein Nichtchrist ist imstande, wie oft er auch das Vaterunser betet, wie oft er in die Kirche geht, wie oft er unter das Wort Gottes kommt, wie fromm er sein mag, wie fleißig er auch ist, wie religiös auch immer, wie oft er auch in den Wald geht, um Gott dort zu suchen. Sie kennen all diese Varianten von Religiosität, nicht wahr? War es Pfarrer Henny, der schrieb, Gott ist nicht religiös? Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Und bin ich so fleischlich, kann ich auch nicht Gott gefallen. Das soll hier angedeutet sein. Der Wohnort ist wichtig. Zuerst einmal soll man im Geist wohnen und nicht im Fleisch. Man soll Christ sein. Vers 9 Anfang, aber ihr seid nicht im Fleisch. Er sagt nicht, dass sie nicht fleischlich sind. Das weiß er nicht. Aber er weiß, wenn sie Christen sind, sind sie nicht im Fleisch. Das ist nicht ihr Wohnort. Sie sind Christen, sondern im Geist. Und wann ist man im Geist? Wann ist der Geist der Wohnort des Christen? Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn Gottes Geist in uns ist, dann sind wir im Geist. Gegenseitige Innewohnung. Und wann ist der Geist in uns? Die nächste Frage natürlich. Ja? Wenn Christus in uns ist, Vers 10. Und wann ist Christus in uns? Wann wir ihn aufgenommen haben. Und wann haben wir ihn aufgenommen? Wann wir sein Wort aufgenommen haben, das Angebot der Vergebung und so weiter. Da kommen wir zur Bekehrung. Der Wohnort Fleisch, soll nicht unser Wohnort sein. Der Wohnort Christ ist unser der Wohnort Geist ist unser Wohnort, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Christus aufgenommen haben. Und zum Dritten haben wir den Wohnort Christ. Wir selbst sind Wohnort, wenn der Geist in uns wohnt und wenn Christus, Vers 10, in uns wohnt. Noch einmal Vers 9. Ihr seid im Geiste unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, Christi Geist ist hier, nicht nach dem englischen Bullinger, Dr. Bullinger, der Geist der Person Christi, sein persönliches Personsein, meines Erachtens, sondern, wie es gewöhnlich traditionell in der Gemeinde Jesu aufgefasst worden ist, der Heilige Geist, der Christi Geist ist. Ja. Paulus legt großen Wert darauf, dass es sein Geist ist, den wir als Eigentum haben. Wenn jemand Christi Geist, den Heiligen Geist, nicht hat, ist diese Person nicht sein. Hier haben wir einen klassischen Text für die Lehre, jeder Christ hat den Heiligen Geist und jeder, der den Heiligen Geist wirklich hat, ist Christ. Die zwei gehen zusammen. Ich kann nicht Gott gefallen ohne den Heiligen Geist. Ich kann nicht Gott gefallen ohne Gott, ohne Jesus Christus. Und ich soll auch ein Wohnort für Christus sein, Vers 10. Aber wenn Christus in euch ist, Vers 10, muss auch wieder genau gelesen werden. Wenn Christus in euch ist, so ist einerseits, wir haben hier zwei Seiten, men und der im Griechischen, nicht zur Genüge geachtet. Übrigens für Griechischkenner, jetzt muss ich deutsche Lexikographen korrigieren. Tut mir leid. Aber man lernt mit der Zeit einiges. Zum Beispiel, dass man lernen muss. Das ist schwer zu lernen. Die Übersetzung von men im Griechischen ist nicht notwendigerweise zwar, wie oft Sie auch das lesen mögen in einem Lexikon. Ja. Zwar in unserem heutigen deutschen Ohr ist ein Geständnis. Nicht immer, aber viele, oft. Und das ist nicht, was mit men gemeint ist. Men ist eher Betonung oder ein Hinweis auf eine Seite eines Aspektes. Wenn Sie in einem Satz, in einem Vers men zuerst haben, dann gleich der, dann ist oft dieses die Bedeutung. Auf der einen Seite dies, auf der anderen Seite das. Wenn men allein steht, dann kann es heißen, in der Tat, oder dies sei jetzt zur Kenntnis genommen. Eine kleine Betonung, ja. Das ist das Umgekehrte von der, Entschuldigung, von zwar, ja. Also auf der einen Seite ist der Leib tot, mit kleinem T geschrieben und T wieder am Ende. Adjektiv. Der Leib ist tot. Was heißt das? Das Todesurteil wohnt in ihm. Warum? Wegen Sünde. Er ist immer noch jemand, in dem Sünde wohnt. Das wird so bleiben bis zur Vollendung. Christus ist in euch. Wenn Christus in uns ist, müssen wir festhalten. Das heißt nicht, dass wir ohne Sünde wären. Der Leib ist immer noch unter dem Todesurteil und wird auch sterben müssen, eines Tages, wegen Sünde. Andererseits, und jetzt haben wir nicht eine genaue Parallelität, der Geist ist Leben mit großem L, nicht lebendig, nicht Adjektiv dieses Mal, jetzt Substantiv. Der Heilige Geist ist das Leben. Warum? Weil er Gott ist. Warum kann Jesus sagen, ich bin das Leben? Weil er Gott ist. Warum ist er der rechte Weinstock? Weil er die Lebensquelle ist. Der Geist ist das Leben, das Jesus uns zur Verfügung stellt. Hat der Geist Raum in uns, hat das Leben Gottes, das Leben Jesu in uns Raum. Andererseits ist der Geist, der Heilige Geist, Leben. Wieso? Wegen Gerechtigkeit. Es ist wichtig, hier die Bedeutung von wegen beizubehalten, denn Es könnte sein, dass Paulus in beide Richtungen schaut. Vergangenheit, Zukunft. Wegen Gerechtigkeit, das heißt, weil wir gerecht geworden sind, konnte Gott uns jetzt seinen Geist geben. Ja? Zuerst Bekehrung, wir bekommen den Heiligen Geist. Weil wir Sündenvergebung bekommen haben, kann jetzt der Heilige Geist in uns wohnen. Wegen Gerechtigkeit ist der Geist jetzt Leben in uns. Aber jetzt auch als Folge. Der Geist ist Leben in uns, um Gerechtigkeit in uns zu fördern. Das ist Rechtfertigung des Geistglaubenslebens. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in diesen Tagen Wert darauf legte, uns zu erinnern, dass Rechtfertigung und Heiligung beide an beiden Stellen stattfinden, in unserer persönlichen Heilswende und auch im Glaubensleben. Hier haben wir den Gedanken, dass Rechtfertigung oder gerecht werden auch im Glaubensleben stattfindet, wenn das die Bedeutung hier ist, die Paulus weitergeben wollte oder die er im Sinn hatte. Der Geist ist Leben, um in unserem Leben Gerechtigkeit zu fördern. Und dann heißt es in den Versen 11 bis 13, entscheidend ist auch, was geschehen wird. Aber das müssen wir aufheben für heute Abend. Leider. Ja, Römer 8 ist tiefer Boden. Da kann man die Pflugschare sehr tief anlegen, nicht wahr? Ich habe noch mit Pferden gepflügt. Das ging etwas langsam. Da hatte man Zeit, den Boden zu beobachten. Den schönen Erdboden, wie er sich so dreht, ja. Es ist schön zu ackern im Wort Gottes und murmelnd nachzusinnen. Wenn ich so murmelte, dass sie nicht verstehen konnten, dann lesen sie selbst nach und können auch nachfragen, wenn sie wollen. Vielen Dank, genießen Sie den Mittagstisch.